Was ist Vesak, der Tag, an dem wir den Buddha feiern? Ein Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt anlässlich des Vesak-Festes 2015. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir kommen jetzt zum zweiten Vortrag des heutigen Tages. Heute Morgen habe ich bereits darüber gesprochen, wozu Meditation eigentlich gut ist. Mein zweiter Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema des Tages, des Vesak-Festes, des Buddha-Tages. Was ist das eigentlich, was wir dort feiern? Und dazu möchte ich ganz gerne mit einer Formel beginnen, mit der ich jeden Tag beginne. Jeden Tag begrüße ich den Buddha, begrüße ich den Schrein, das heißt das Möbelstück, auf dem der Buddha steht, mit einer bestimmten Formel, die wir Schreinbegrüßung nennen. Und damit möchte ich jetzt auch anfangen. Hört einmal zu, ich werde es dann hinterher kurz erläutern. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Namah, Om Ah Hung. Das war die Schreinbegrüßung. Schauen wir uns mal an, was ich dort gesagt habe. Ich habe gesagt, Namo Buddhaya, das heißt, Ehre dem Erwachten. Wir ehren einen Menschen, der gemeinhin Buddha genannt wird. Das ist ein bürgerlicher Name, Siddhartha Gautama von Shakyava. Wir ehren ihn, denn er hat bei Vollmond im Mai vor rund 2600 Jahren etwas erreicht, was wir Erwachen nennen. Was Buddhisten toll finden. Was uns inspiriert. Und deshalb verehren wir denjenigen, der uns inspiriert, den wir Buddha nennen. Das zweite, was ich sagte, war Namo Dharmaya, Ehre der Lehre. Wir ehren also auch das, was der Buddha gelehrt hat. Es ist das, was wir versuchen in die Praxis umzusetzen, weil es uns weiterbringt, weil es uns inspiriert vom Buddha dazu hilft, auf dem Weg Richtung Erwachen, Richtung Erleuchtung voranzukommen. Und wir freuen uns, dass er das gelehrt hat und wir ehren das, was der Buddha gelehrt hat. Das dritte, was ich sagte, war Namo Sanghaya, das heißt Ehre der Sangha. Die Sangha sind in diesem Sinne alle diejenigen, die diesen Weg beschritten haben, auf dem Weg zur Erleuchtung sind oder bereits erleuchtet sind. Wir ehren diese Gemeinschaft, die uns inspiriert, führt, unterstützt. Danach kam Namo Namah, was eine Bekräftigungsformel ist, so etwa wie Ehre demjenigen, dem Ehre gebührt oder so. Und dann kamen drei weitere Begriffe, die Begriffe Om Ahung. Das nimmt darauf Bezug, dass wir auf dreierlei Art praktizieren wollen. Diese Lehre, die uns der Buddha gegeben hat und die wir uns auch dorthin bringen wird, Richtung Erwachen voranzuschreiten. Om, mit dem Körper will ich praktizieren. Das heißt, ich verhalte mich in meinem Handeln so, dass ich allmählich mich weiterentwickle. Zum Beispiel, indem ich Großzügigkeit übe. oder indem ich Achtsamkeit übe. Großzügigkeit übe ich zum Beispiel, indem ich Ihnen hier einen Vortrag gebe. Ja? Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich habe mir diesen Vortrag überlegt, weil ich gedacht habe, vielleicht hilft er dem einen oder anderen von Ihnen. Das ist ein Akt der Großzügigkeit. Momentan praktiziere ich Großzügigkeit durch mein Handeln. Dieses Handeln ist in erster Linie momentan ein verbales Handeln. Natürlich musste ich mich auch darauf vorbereiten. Ich habe hier mit meinen Freundinnen und Freunden gemeinsam den Raum hergerichtet. Wir haben das alles vorbereitet. Es war Handeln. Aber momentan praktiziere ich es vor allem in einer bestimmten Art mit meiner Rede. Und natürlich muss ich dazu auch meinen Geist zunächst darauf ausrichten, was ich sagen will. Und ich muss meinen Geist vorbereiten. Er muss sich mit dieser Lehre auseinandergesetzt haben. Das heißt, ich praktiziere auch mit dem Geist. Wir verdeutlichen also schon mit der Schreinbegrüßung, dass wir auf diesen drei Ebenen handeln. Warum auf allen drei Ebenen? Nun, letztendlich ist alles vom Geist geschaffen. Meine Worte sind vom Geist geschaffen. Meine Handlungen sind vom Geist geschaffen. Man kann sogar noch weitergehen, indem man mit Achtsamkeit untersucht, was woraus folgt. Buddhisten bemühen sich, achtsam zu sein. Sie bemühen sich, auf ihre Gedanken zu achten. Denn wie wir denken, das bestimmt auch das, wie wir kommunizieren. Deshalb ist gewissermaßen eine Regel der Achtsamkeit: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Der nächste Schritt wäre: Warum soll man auf diese Worte achten? Nun, wir achten auf unsere Worte, weil das, womit wir uns beschäftigen, letztendlich auch unsere Handlungen bestimmt. Also, achte auf deine Worte, denn daraus folgen deine Handlungen. Und wir achten auf unsere Handlungen, denn aufgrund unserer Handlungen entstehen unsere Gewohnheiten. Und wir achten auf diese Gewohnheiten, denn diese Gewohnheiten formen allmählich unseren Charakter. Und wir achten auf unseren Charakter, denn wir wissen, so wie wir uns charakterlich verhalten, dies bestimmt unsere Zukunft. Man nennt das Karma. Handeln, das Folgen hat. Oder andersrum ausgedrückt, wenn ich meine Zukunft bestimmen will, muss ich auf meinen Charakter achten, wie ich ihn in einer besseren Art formen kann, sodass meine Zukunft leuchtender ist. Wenn ich einen rachsüchtigen, hasserfüllten Charakter habe, dann werde ich beständig in Streit mit Leuten kommen. Meine Zukunft wird nicht glänzend sein, sondern wird voller Kampf sein, mit einigen Siegen, aber auch mit vielen Niederlagen. Ich werde immer im Kampfmodus sein, niemals glücklich, niemals zufrieden. Und wenn es darum geht, einen entsprechenden Charakter, eben keinen hasserfüllten, sondern einen freundlichen Charakter zu haben, müssen wir auf unsere Gewohnheiten achten. Ich zum Beispiel habe es mir zur Gewohnheit gemacht, mehrmals wöchentlich eine Meditation zu praktizieren, die meinen Geist auf Freundlichkeit ausrichtet. Das ist eine Meditation, die nachher die Bärbel mit uns gemeinsam üben wird. Und diese Handlungen, die entspringen natürlich auch meinen Worten. Ich werde also meine Worte, ich bemühe mich, meine Worte so zu wählen, dass ich zum Beispiel freundlicher bin. Dass ich netter zu Menschen bin. Und das setzt voraus, dass auch meine Gedanken schon in die Richtung gehen. Wie kann ich denn jemandem helfen? Wie kann ich freundlich zu ihm sein? Wie kann ich dort, wo die Harmonie gestört ist, harmoniefördernd wirken? Das ist die Art, wie Buddhisten üben, mit Achtsamkeit. Ein praktizierender Buddhist praktiziert Achtsamkeit. Er achtet auf seine Gedanken, denn sie werden seine Worte. Er oder sie achtet auf ihre Worte, denn sie werden zu den Handlungen. Wir achten auf unsere Handlungen, denn sie werden unsere Gewohnheiten. Wir achten auf unsere Gewohnheiten, denn sie formen unseren Charakter. Und wir achten auf unseren Charakter, denn dieser bestimmt unsere Zukunft. Es geht um den Buddha am Buddha-Tag. Da ist natürlich die Frage, was ist das eigentlich, der Buddha? Und ich möchte zunächst mal sagen, was er nicht ist. Der Buddha ist kein Gott. In der Religion steht gewöhnlich Gott oder ein Gott oder mehrere Götter im Mittelpunkt. Der Buddha ist kein Gott. Wir halten Buddhismus für eine Religion, aber der Buddha ist kein Gott. Jetzt kann man fragen, warum ist er kein Gott? Nun, zunächst einmal, er ist nicht der Schöpfer. Im Buddhismus glaubt man nicht an einen bestimmten Schöpfer. Man glaubt auch nicht, dass es einen Schöpfergott nicht geben kann. Das wäre auch ein Glaube. Sondern man sagt ganz einfach, das ist nicht das Entscheidende, das ist nicht das Wichtige. Viel wichtiger ist, dass ich meinen Charakter ändere, dass ich meine Zukunft ändere, dass ich Freundlichkeit übe. Das ist viel wichtiger, als darüber zu philosophieren, ob es einen Schöpfergott gab oder Intelligent Design oder so etwas. Wichtiger ist, wie ich mich in diesem Leben verhalte. Einen Schöpfer anzunehmen ist außerdem meiner Meinung nach ein Ausdruck von Egozentriertheit. Wenn wir uns einen Schöpfergott vorstellen, so schaffen wir diesen in der Regel nach unserem Ebenbild. Damit wir das Göttliche, die Vollkommenheit, die Absolutheit, klein und profan, wir holen sie runter auf unsere Ebene. Wir denken uns dann, dass das so etwas Ähnliches sein muss wie wir. Ein Schöpfer, ein Wesen, der irgendetwas nach seinem Willen gestaltet. Damit beleidigen wir eigentlich das Transzendente, das ist viel größer als das. Meiner Meinung nach ist der Gedanke an einen persönlichen Gott Blasphemie, denn er trivialisiert das Göttliche. Wenn wir es zu einer Person machen, trivialisieren wir das Transzendente. Wir holen es runter, indem wir uns selbst als Vorbild nehmen und dieses Wesen mit Eigenschaften ausstatten, wie wir Menschen sie haben. Mit einem Willen zum Beispiel, mitunter einen rachsüchtigen Gott oder einen eifersüchtigen Gott, der sagt, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Wir tun diese kleinen, engen Eigenschaften von uns selbst auf jemand anders projizieren. Das ist nicht weise. Ein anderes Beispiel, wie sehr wir von unserem Ebenbild ausgehen, ist, in der Zeit des Patriarchats hat man immer gesagt, er, Gott oder ihm, also ein männliches Pronomen, verwendet. Man hat auch das Patriarchalische auf das Transzendente übergestülpt. Es ist natürlich auch nicht besser, das Gegenteil davon zu machen. So wie ein Spruch, den die Mutter meiner Kinder mir mal gesagt hat. Sie hat gesagt, als Gott den Mann schuf, übte sie noch. Das ist immer für ein paar Lacher gut, ja? Aber auch da nimmt man sich selbst zum Ebenbild. Für diesen Gott, wenn man ihm jetzt weibliche Eigenschaften zudenkt. Okay, also Gott ist im Christentum der Schöpfer, in vielen anderen Religionen auch, im Buddhismus gibt es keinen Schöpfer, den man sich vorstellt, der ist nicht wichtig. Das Entscheidende ist, Buddha ist kein Schöpfergott. Buddha ist aber auch kein allmächtiges Wesen. Die Allmacht Gottes ist ja das, was viele Menschen zweifeln lässt. Warum lässt Gott Auschwitz zu? Was es gibt, ist Schöpfungskraft. Was es gibt, ist Potenzialität. Was es gibt, sind Entwicklungsmöglichkeiten. Aber den Schöpfer nach unserem Ebenbild, perfekter, allmächtiger, das ist eine Theorie des Menschen. Der Buddha ist nicht ein solches allmächtiges Wesen. Er ist auch kein allwissendes Wesen. Jedenfalls nicht in der Art, dass er alle empirischen Dinge weiß. Das ist der Grund, warum der Buddha nicht gesagt hat, wie die Welt entstanden ist. Er hat keine Theorie entwickelt. Es gibt diese Theorie über den Anfang im Buddhismus nicht. Für den Buddha war entscheidend, nicht wo wir herkommen, sondern wo wir hingehen, wie wir uns verhalten, wie wir unsere Zukunft gestalten. Denn das ist das, was wir gestalten können. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft können wir gestalten durch unser Handeln im Hier und Jetzt. Entscheidend ist also nicht, wo wir herkommen, sondern wo wir hinkommen und wie wir dorthin kommen. Jetzt daraus den Schluss zu ziehen, der Buddha ist einfach nur ein Mensch. Nein, auch das ist falsch. Der Buddha ist auch kein Mensch mehr. Buddha-Sein ist gewissermaßen eine neue Evolutionsstufe. Eine Evolutionsstufe über dem Menschen. Wir können dorthin kommen. Wir können daran arbeiten, diesen Schritt vom Mensch zum Buddha zu machen. Das ist das, was wir Erwachen nennen. Das ist der Schritt zur nächsten Evolutionsstufe. Im buddhistischen Evolutionsmodell gibt es verschiedene Ebenen. Die unterste Ebene ist das, was man Utu-Niyama nennt. Utu-Niyama ist die Ebene, die Evolutionsstufe der physikalisch-chemischen Evolution. Unsere Wissenschaft sagt uns, der Kosmos hat sich organisiert, Materie hat sich aufgrund von bestimmten Naturgesetzen oder Gewohnheiten zu etwas organisiert, das wir Kosmos nennen. In einer späteren Evolutionsstufe, wir nennen sie Bijaniyama, man kann auch sagen Evolutionsstufe 2, kam es zu Leben. In dieser Evolutionsstufe existiert Leben, Pflanzen entwickeln sich, es gibt biologische Vorgänge, zum Beispiel die Photosynthese. Die nächste Evolutionsstufe ist die des Manoniyama. Das ist eine Evolutionsstufe, in der das Reizreaktionsschema gilt. Es gibt triebgesteuertes Handeln. Ist da eine Bedrohung, so folgt daraus Flucht oder Angriff. Ist da ein Verlangen, dann geht man diesem Verlangen nach. Sei es Durst, man trinkt etwas, Hunger, man isst etwas, sexuelles Verlangen, man sucht einen Partner oder eine Partnerin zur Paarung oder zum Beispiel unser Verlangen nach Sicherheit. Bei all diesen hat man das Reizreaktionsschema. Ein Versicherungskonzern will uns weismachen, wir sind bedroht, um Reizreaktionsschema uns eine Versicherung zu verschreiben. Auch wir Menschen sind diesen drei Evolutionsstufen unterworfen. Wir sind der physikalisch-chemischen Evolution unterworfen. Wenn wir dort vorne auf der Treppe nicht aufpassen und fallen runter, tun wir uns weh. Klar, Physik. In unserem Körper gibt es biologische Vorgänge, unser Atem zum Beispiel. Und es gibt Vorgänge aufgrund von Reizreaktionsschema. Wenn etwas Interessantes auftritt, dann reagieren wir mit Verlangen. Das Buffet ist gemacht. Oh, was kann ich haben davon? Reizreaktionsschema. Aber auf der Evolutionsstufe des Menschen, man nennt das Kamaniyama, kommt etwas mehr dazu. Wir müssen nicht nach Reizreaktionsmechanismus handeln. Wir haben die Möglichkeit der Handlungsfreiheit. Wir müssen nicht zwangsläufig auf jeden Reiz fliegen. Wir können unser Verlangen zügeln. Wir können unseren Aggressionstrieb zügeln. Dies ist häufig sinnvoller. Es ist karmisch heilsamer, nützlicher. Deshalb nennt man das Kamaniyama. Die Stufe, wo wir Handlungsfreiheit haben und uns unter anderem aufgrund ethischer Überlegungen entscheiden können, wollen wir dies tun oder sollten wir es besser lassen. Oberhalb dieser Stufe gibt es noch eine fünfte Evolutionsstufe, die man Dhammaniyama handelt, die man Dhammaniyama nennt. Das ist die Evolutionsstufe eines Buddha, wo wir uns hin entwickeln wollen. Ein Buddha handelt grundsätzlich karmisch heilsam. Karmisch heilsam heißt, er handelt so, dass es den Wesen nützt, dass es ihnen nicht schadet. Das macht er grundsätzlich, es ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Das machen wir als Menschen häufig nicht. Wir verhalten uns häufig egoistisch. Wir denken, es ist für uns gut. Gut, es hat ein bisschen negative Auswirkungen auf andere, ja. Wenn wir hier zum Beispiel Käse hingestellt haben, so schmeckt der vielleicht ganz lecker, aber er hat nachteilige Auswirkungen auf Tiere. Die Viehwirtschaft, wie wir Milchvieh halten, ist alles andere als karmisch heilsam. Gut, das ist also das buddhistische Evolutionsmodell und das heißt, wenn wir den Buddha-Tag feiern, dann feiern wir die Tatsache, dass es eine weitere Evolutionsstufe gibt, die weiter ist als die des Menschen, dass man von der Evolutionsstufe, auf der wir uns jetzt befinden, gezielt auf die nächste Evolutionsstufe zugehen können und somit selbst weiterentwickeln können, zu Buddhaschaft. Und das macht uns dieser Tag, Vesak, der Tag, an dem vor rund 2600 Jahren der Buddha als erster bekannter Mensch diesen Schritt von der Evolutionsstufe des Menschen zu dem der Buddhaschaft gemacht hat. Das heißt nicht, dass es vor ihm niemand gemacht hat, aber von den früheren ist uns nichts mehr bekannt oder höchstens ein Mythos. Wir kennen keine Wesen vor dem Buddha, bei dem es so war. Aber seither gibt es zahlreiche Wesen, hunderte, tausende, Millionen von Wesen, die an sich gearbeitet haben und diesen Schritt erreicht haben. Okay, schauen wir weiter, was wir da feiern. Also, wir feiern heute, dass es diesen Buddha gab, unter anderem, dass dieser Buddha, der zunächst Mensch war, als Mensch geboren wurde. Es war dies am Vollmondtag im Monat Mai vor rund 2600 Jahren, vermutlich etwa im Jahr 560 vor unserer Zeitrechnung. Damals kam Siddhartha Gautama von Shakya in Lumbini, das ist ungefähr dort, wo die indisch-nepalesische Grenze ist, zur Welt. Und 36 Jahre später, wieder in einer Vollmondnacht im Monat Mai, wurde aus Siddhartha ein Erwachter, ein Buddha. Es war dieser Durchbruch zu einer neuen Evolutionsstufe, den wir alle beschreiten können, und das feiern wir. Wir feiern unsere eigene Potenzialität, dass wir uns dorthin entwickeln können. Der Buddha lehrte daraufhin. Er lehrte den Dharma, das heißt, wie die Dinge wirklich sind. Dass alle Dinge letztendlich unvollkommen sind. Selbst die schönsten. Selbst die glücklichste, harmonischste Partnerschaft wird zwangsläufig enden. Entweder indem die Beziehung auseinandergeht oder durch den Tod eines der Partner. Das leckerste Essen, das man sich vorstellen kann, ist unvollkommen, denn erstens macht es uns dick, wie man mir ansieht. Zweitens ist es irgendwann all. Und drittens hat es vielleicht Auswirkungen auf andere Wesen, die negativ sind. Also, er lehrte, dass die Dinge unvollkommen sind. Er lehrte, dass die Dinge vergänglich sind. Alles ist vergänglich auf dieser Welt. Wir wissen das intellektuell. Aber wir verhalten uns häufig so, als wäre es nicht so. Wir hängen an Dingen. Wir wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Vielleicht wollen wir nicht, dass es den Euro gibt, weil wir zu guten alten D-Mark zurück wollen. Oder wir wollen, dass unser Partner noch so nett ist, wie er früher mal zu uns war. Oder wir wollen nicht alt werden. Wir wollen vielleicht diese Runzeln nicht. Wir wollen nicht, dass es allmählich in uns ächzt. Wir wollen diese Vergänglichkeit nicht akzeptieren. Wir machen uns vor, wir seien noch jung. Und das Dritte, was er lehrte, ist, hinsichtlich der, wie die Dinge wirklich sind, die dritte Sache, dass letztendlich nichts einen festen Wesenskern hat, auch wir selbst nicht. Dieser Prozess, den wir Horst nennen, der hier vor Ihnen steht und redet, er ist vergänglich, er ändert sich im laufenden Band. Diese Person ist nicht die gleiche, die sie vor 30 Jahren war. Damals habe ich mich ganz anders verhalten. Ich habe ganz anders gedacht. Ich habe ganz anders gefühlt. Ich habe auch anders ausgesehen. Und nochmal 30 Jahre früher war ich so groß, hab ganz anders ausgesehen, hab ganz anders gedacht. Mein Lebensziel war damals, richtig, ich wollte Müllautofahrer werden und nur noch Cola trinken, nur, nichts anderes mehr, nur noch Cola trinken. Davon ist nichts übrig. Das sind nur ein paar Beispiele von dem, was sich da geändert hat. Also die drei Dinge, die sind etwas, wir machen uns immer vor, es gäbe eine Kontinuität. In uns selbst, in anderen Dingen. Wir wollen die Vergänglichkeit nicht. Wir wollen nicht, dass das Ich tatsächlich sich ändert. Wir hängen an Zuständen, wie sie früher waren. Aber der Buddha lehrt das Loslassen. Dann erst können wir wirklich offen sein, wenn wir nicht uns an Dinge klammern. Der Buddha lehrte uns den Pfad zum Erwachen. Das ist ein dreistufiger Pfad. Die Basis ist Ethik, sich ethisch zu verhalten. Zum Beispiel freundlicher zu werden. Darauf aufbauen, die nächste Stufe ist, das, was man gehört hat, worüber man reflektiert hat, in Meditation zur Reife kommen zu lassen. Die zweite Stufe des dreifachen Pfades, also Meditation. Und auf Basis der Ethik und durch die Übung von Meditation wird schließlich sich Weisheit entwickeln. Das ist eine ganz knapp gefasste Beschreibung des Pfades zu bewahren. Es gibt dazu unterschiedliche Übungen, wie man sich auf diesem Pfad entwickeln kann. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, Stichwort Freundlichkeit. Nachher wird Bärbel mit uns hier eine Übung machen, wie wir in Meditation an Freundlichkeit arbeiten können. Das heißt also, die Entwicklung geht voran. Wir können an dieser arbeiten, in einem aufbauenden Prozess. Die Basis ist zunächst einmal hören. Wir können die Lehre des Buddha hören. Ihr hört momentan meine Worte. Das ist ein Anfang. Lernen geht dadurch, dass man etwas aufnimmt, durch Hören oder Sehen, Lesen. Dann sollte man darüber reflektieren, also nichts nur nachmachen, was irgendeiner sagt. Ja, das wäre völlig falsch. Darüber reflektieren. Ist das klug? Ist das hilfreich? Ist das förderlich? Dient es mir und anderen Wesen? Das kann man für sich selbst machen. Man kann es natürlich auch mit anderen zusammen machen, im Dialog. Das ist gut, wenn man beides macht. Die zweite Stufe des Lernprozesses ist also reflektieren. Mit dem Reflektieren haben wir etwas überdacht. Es ist nichts mehr, was von außen kommt. Wir haben es uns gewissermaßen im Geiste angeeignet, aber es ist noch dort. Es ist noch nicht in unserem Herz, es ist noch nicht in jeder unserer Zellen. Das geschieht durch die nächste Stufe des Lernens, durch das Meditieren. Und wenn es uns völlig in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann wird unser Handeln automatisch aus dieser Weisheit, die wir durch Hören, Reflektieren, Meditieren erworben haben, sich vollziehen. Das ist also das, was der Buddha lehrt. Und ich habe jetzt ganz viel über Ethik gesprochen, die offensichtlich noch grundlegender ist als Meditation, die ich heute Morgen zum Gegenstand meines Vortrages machte. Was ist denn dann diese buddhistische Ethik? Es geht im Wesentlichen um 5 Vorsätze, die alle Buddhisten bemühen umzusetzen. Der erste Vorsatz ist Gewaltfreiheit oder Metta, liebende Güte, Freundlichkeit zu anderen. Wir wollen nicht willentlich jemanden töten, auch kein Tier, weder direkt noch indirekt. Weil wir uns einen Schnitzel kaufen oder weil wir das Leid von Wesen dadurch in Kauf nehmen, dass wir den Käse essen. Wir wollen das nicht willentlich. Wir versuchen das zu vermeiden. Das ist liebende Güte. Das zweite Prinzip buddhistischer Ethik ist Großzügigkeit. Wir geben Dana. Dana heißt freundliches Geben, mit offenem Herzen geben. Nicht, ich gebe halt was ab, wie bei, wenn wir die Steuern zum Finanzamt geben, was wir ja eigentlich nicht wollen. Ja? Sondern etwas aus Großzügigkeit freudig von sich geben. Man kann materielle Dinge geben, das ist gut. Noch schöner ist es, wenn wir jemandem helfen, dann geben wir ihm Hilfe. Wenn wir Zeit für jemanden opfern, uns die Zeit nehmen, jemanden zu helfen. Das ist toll. Wir können auch Furchtlosigkeit geben. Das heißt, Leuten Ängste nehmen. Das ist noch besser. Und wir können sogar den Dharma geben, das heißt die Lehre, wie sich jemand selbst weiterentwickeln kann und zum Erwachten werden kann. die nächste Evolutionsstufe erreichen kann. Das ist das zweite Prinzip buddhistischer Ethik. Das dritte ist Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem üblich ist. Die einen wollen Profit, die anderen wollen möglichst viele Konsumgüter. Wirklich glücklich macht beides nicht. Aber das ist das Problem unserer auf materielles Wachstum ausgerichteten kapitalistisch-konsumistischen Gesellschaft, die zu überwinden, in uns selbst, nicht indem wir anderen Vorschriften machen, wie sie zu leben haben, uns selbst zu überwinden. Das ist das Entscheidende. Nicht von den anderen zu verlangen, etwas zu ändern. Das ist ein Ansatz, wie er im Marxismus da war. Der alte Karl Marx hat gesagt, es kommt nicht darauf an, was die Philosophen sagen, die haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu ändern. Das ist nicht ganz falsch. Was aber das Entscheidende ist, wenn wir die anderen ändern wollen, wenn wir sagen, aha, den Kapitalisten muss ich was wegnehmen. Also wenn ich bei den anderen anfangen will, dann ist das nicht weise. Bei mir selbst muss ich anfangen. Das heißt, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sich selbst und damit ein Stück weit die Welt zu verändern. Dort fangen wir an. Das ist buddhistische Aufgabe. Das ist Ethik. Bei sich selbst anfangen, die Welt zu verbessern. Und das dritte Prinzip ist Wahrhaftigkeit. Das heißt also, unsere Rede so auszurichten, dass sie hilfreich ist, dass sie wahr ist, dass sie gleichzeitig freundlich ist, dass sie hilfreich ist, nicht hilfreich für mich, damit ich mich durchschmuggeln kann, sondern hilfreich für andere im altruistischen Sinne. Und dass die Rede harmoniefördernd ist. Und das fünfte Prinzip buddhistischer Ethik, das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit, um zu entdecken, wo ich mich selbst verändern muss. Weil da ein Element von Gier in mir ist. Weil da ein Element von Abneigung in mir ist. Oder weil ein Element von Verblendung in mir ist. Ich will die Welt gar nicht vielleicht so sehen, wie sie ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind alle diese drei Geistesgifte, Gier, Abneigung und Verblendung, in jedem von uns drin. Buddhistische Aufgabe ist es, dies zu überwinden. Wenn wir das völlig überwunden haben, wenn wir völlig gierfrei sind, wenn wir völlig hassfrei sind und wenn wir völlig unverblendet sind, dann haben wir die nächste Evolutionsstufe erreicht. Dann sind wir zum Buddha geworden. Dann haben wir Erwachen erreicht. Dann haben wir das erreicht, was der Buddha vor über 2500 Jahren erreichte, was er lehrte, auf das auch andere, auf das auch wir es erreichen können. Und an diesem besonderen Tag, an dem Vesak-Tag dieses Jahres, erinnern wir uns daran, und um uns daran zu erinnern und es zu feiern, sind wir heute hier zusammenzukommen. Das ist Vesak, das ist der Buddha-Tag.